Karl May, die Liebe des Ulan, Kapitel 90. Der Scheik hatte die Absicht, ihn zu überrumpeln, aber es gelang ihm nicht. Richemont besaß genug Geistesgegenwart, ruhig zu bleiben.
»Ich verstehe dich nicht«, sagte er. »Du sprichst in Rätseln, welche ich nicht zu lösen vermag. Ich bitte dich, deutlicher zu reden.«
»Nun, so will ich deutlicher sprechen. Du selbst bist das Auge der Franzosen.« Bei dieser direkten Anklage spielte Richemont den Erstaunten so vortrefflich, dass er jeden anderen getäuscht hätte.
»Bist du toll, Sheikh Menelek«, rief er. »Willst du mich beleidigen? Willst du die Sünde auf dich legen, einen treuen Anhänger des Propheten, einen französischen Spion zu nennen? Könntest du mich nicht besser?«
»Ich kenne dich nicht. Du hast mir nie gesagt, wo deine Zelte stehen.« Richemont fühlte, dass er, um den Verdacht, dessen Ursache er nicht begriff, zu zerstreuen, jetzt den Namen irgendeines Ortes nennen müsse.
»Meine Heimat ist Zella im Norden der Harutschberge«, sagte er.
»Auch Ben Ali stammt dort her?«
»Ja, er ist ja mein Sohn.«
»Wohnen dort Franzosen?«
»Nein.«
»Bist du jemals mit Franzosen zusammengekommen?«
»Niemals. Ich schwöre es bei Allah und dem Propheten.«
»Und dennoch sprichst du ihre Sprache?« Richemont glaubte, der Scheik wolle nur auf den Busch schlagen. Er antwortete:
»Wie kommst du auf diesen Gedanken? Ich verstehe kein Wort davon.«
»Auch Ben Ali, dein Sohn, nicht?«
»Auch er nicht.«
So war er sehr bemüht, sich zu rechtfertigen, dass er die verstohlenen Winke, welche ihm sein Cousin gab, gar nicht bemerkte oder beachtete. »Und er ist auch nie mit Franzosen zusammengekommen?«
»Niemals, grad so wie ich.«
»Allah il Allah, du bist ein Ungläubiger, ein Giau«, rief der Scheik.
»Ich? Ein Giau?«
entgegnete Richemont mit erhobener Stimme.
»Zügle deine Zunge, Scheik Menelek. Wäre ich nicht dein Gast, so würde ich dir die Klinge meines Messers zwischen die Rippen stoßen.«
»Und dennoch bist du ein Giau?«
»Beweise es.«
»Du schwörst bei Allah und dem Propheten und redest doch die Unwahrheit. Das tut nur ein Giau, der nicht an Allah glaubt und den Propheten schändet.«
»Dein Vorwurf trifft mich nicht. Wie kannst du sagen, dass ich die Unwahrheit spreche? Sage mir eine einzige Lüge, welche du von mir gehört hast.«
»Du sagst, dein Sohn versteht nicht die Sprache der Franzosen.«
»Das ist die Wahrheit.«
»Nein, sondern das ist eine Lüge, denn ich selbst habe ihn mit meinen Ohren Französisch sprechen gehört.« Erst jetzt warf Richemont einen beobachtenden Blick auf seinen Cousin. Er sah, dass dieser leise mit den Augenlidern zwinkerte und ahnte sogleich, dass eine Unvorsichtigkeit vorgefallen sei.
»Du selbst? Wo?«
fragte er. »Draußen, vor den Zelten, als ich ihn mit meiner Tochter überraschte.«
»Hat er fremde Worte gesprochen? So ist es nicht Französisch, sondern eine andere Sprache gewesen. Er versteht die Sprache der Türken.«
»Diese war es nicht. Hier, Sadi hat es auch gehört. Er versteht das Französische und hat mit deinem Sohn in dieser Sprache gesprochen.«
»Er lügt.«
Die Angst Richemonts trieb diese Worte in einem zornigen Tone heraus. Kaum aber waren sie ausgesprochen, so riss Sadi sein Messer aus dem Gürtel und sprang auf, um sich auf den Sprecher zu werfen. Aber der Scheik fasste ihn noch zur rechten Zeit, hielt ihn fest und sagte: »Halt, ich befehle dir, dein Messer einzustecken. Dieser Mann wohnt unter meinem Zelte und hat mein Brot gegessen. Noch steht er jetzt unter meinem Schutze.« Und sich wieder zu Richemont wendend, fügte er hinzu: »Du sagst, deine Heimat sei Zella im Norden der Harutschberge. Sprichst du die Sprache dieser Gegend?«
»Ja«,
war Richemont gezwungen zu antworten. »Nein, ich kenne Zella. Ich war dort und auch in Fuga, als ich meine erste Pilgerreise machte. Ich kenne jenen Dialekt. Du redest unsere Sprache, wie sie von den Franken gesprochen wird. An dir ist alles Lüge. Dieser Mann ist dein Sohn gar nicht.«
»Beweise es.«
Er müsste deinen Namen tragen und Ben Malek Omar heißen.
Ich habe ihn nach seinem Großvater genannt, welcher Ali hieß.
Das ist nicht wahr, denn dann wäre sein Name Ben Malek Omar Ibn Ali. Du verrätst dich selbst.
Du kennst unsere Sitte nicht.
Dieser, von dem du sagst, dass er dein Sohn sei, hat das Gastrecht verletzt, indem Eliama meine Tochter beleidigte. Sie hat mit ihm ringen müssen. Das tut kein wahrer Anbeter des Propheten, kein echter Sohn eines Beduinen. Ihr seid Spione der Franzosen und kommt, um mich zu einer Tat zu verleiten, welche großes Unheil über mich und meinen Stamm bringen würde. Ich bin euer Gastfreund nicht mehr. Jetzt ist euer Leben noch nicht in Gefahr. Verlasst augenblicklich mein Zelt. Befindet ihr euch in einer Stunde noch in der Nähe meines Lagers, so werde ich euch ohne Gnade töten lassen.
Er hatte sich von seinem Sitze erhoben und sprach diese Worte in einem so gebieterischen Tone, dass die beiden Franzosen auch von ihren Matten auffuhren.
»Redest du wirklich im Ernst?«
fragte Richemont. Es kam das alles vollständig unerwartet über ihn. Er konnte das Verhalten des Scheiks nicht recht begreifen, aber sein Schnurrbart zog sich in die Höhe und seine Zähne zeigten jenes raubtierartige Fletschen, welches bei ihm stets ein Zeichen einer gefährlichen Seelenregung war.
»Es ist mein Ernst«, antwortete der Scheik. »Weißt du, welchen Schimpf du uns antust?«
»Ja, das ist eine todeswürdige Schande.«
»Nun gut, wir gehen. Du wirfst einen unaustilgbaren Fleck auf die Gastfreundschaft der Beni Hassan. Du entehrst und beschimpfst die, denen du Schutz und Freundschaft zugesagt hast. Die Folgen werden über dich kommen.«
»Ich verachte deine Drohung.«
»Und was sagst du zu diesen drei Kriegern der Tuareg?«
»Sie sind eure Brüder und Spione. Sie mögen auch gehen.«
Da standen auch die Tuareg von ihren Plätzen auf. Derjenige von ihnen, welcher den Sprecher gemacht hatte, fragte den Scheik.
»Auch uns weißt du aus deinem Zelte fort?«
»Ja, kämt ihr zu mir und nicht zu diesen Spionen, so würde ich euch willkommen heißen. Nun aber habt ihr gleiches Schicksal mit ihnen.«
Der dunkelhäutige Mann blickte dem Scheik drohend ins Gesicht.
»Weißt du, dass dies schlimmer ist als Mord?« fragte er.
»Ich weiß es«, antwortete der Gefragte ruhig.
»So bist du der Todfeind aller Tuareg, und dein Stamm soll von der Erde verschwinden bis auf den letzten Mann. Die Hölle wird euch verschlingen mit allen euren Söhnen, Töchtern und Kindeskindern.«
Jetzt verließen die fünf Ausgewiesenen das Zelt und bestiegen ihre Pferde.
»Wohin?« fragte der Cousin Richemonts leise.
»Zunächst nach Osten, um diese Kerls nicht merken zu lassen, in welcher Richtung wir uns entfernen.«
Ihre Pferde hatten sich noch lange nicht erholt, stoben aber im raschesten Galopp um die Schlucht herum und dann nach Sonnenaufgang zu, immer längs des Wadi Itel dahin. Erst nach mehreren Stunden, als man fast das Ufer des Schott, See, Melrier erreicht hatte, hielt Richemont sein Pferd an und stieg ab. Die anderen taten dasselbe.
»Jetzt wollen wir sprechen«, sagte er.
»Komm!«
Sein Verwandter folgte ihm abseits, während die Tuareg sich scheinbar gleichgültig in den von der Sonne heiß geglühten Sand lagerten.
»Was soll das heißen? Wie kam das alles?« fragte Richemont. »Ich verstehe und begreife es nicht. Hast du Französisch gesprochen?«
»Leider ja«, gestand der Gefragte.
»Esel, welch ein ungeheurer Schnitzer! Wie konntest du dich so vergessen?«
»Dir wäre es ebenso passiert.«
»Wie kam es?«
»Ich sprach mit Liama.«
»Das war der Anfang des Unsinns. Ich rief dich zurück, aber du hörtest mich nicht.«
»Hast du ihr eine Erklärung gemacht?«
»Ja.« »Was antwortete sie?«
Der Gefragte stieß einen grimmigen Fluch aus und antwortete.
»Sie mag mich nicht.«
»Ich dachte es. Was gab sie für einen Grund an?«
»Einen sehr triftigen. Sie ist bereits versprochen.«
»Alle Teufel! Mit wem?«
»Mit diesem Sadi, den der Teufel herbeigeführt haben muss.«
»Und der verraten hat, dass er mich in Algier gesehen hat.«
»Und der es auch war, welcher mich zum Französischreden brachte.«
Ah, wie kam das?
Oh, der Kerl hat es schlau angefangen.
Ich stand gerade im Begriff, das Mädchen zu umarmen. Da rief es in französischer Sprache hinter mir.
Was machst du da?
Und unwillkürlich gab ich eine französische Antwort.
Das war der dümmste Streich deines Lebens.
Richemont ließ nun eine ganze Flut ärgerlicher Ausdrücke über ihn los. Der andere ließ dieselbe ruhig über sich ergehen, bis sie zu Ende war.
»Und was nun?«
fragte der frühere Gardekapitän. »Rache.«
»Natürlich, aber wie?«
»Ich entführe das Mädchen.«
»Lass von diesem Geschöpfe. Was willst du mit ihr anfangen?«
»Sie wird meine Frau.«
»Unsinn.«
»Und gerade erst recht. Ich muss sie haben und ich will sie haben. Dieser Sadi aber soll nicht nur sie, sondern auch das Leben lassen.«
»Das versteht sich ganz von selbst. Übrigens will ich dir das Mädchen gönnen, denn sie ist wirklich einzig schön. Und du bist verliebt.«
»Verliebte aber bleiben so lange unzurechnungsfähig, bis man sie dadurch heilt, dass man ihnen den Willen lässt.
Aber sie zu deiner Frau zu machen, das wäre Wahnsinn.«
»Streiten wir uns nicht, das wird sich alles finden«, sagte der andere hartnäckig.
»Jawohl, jetzt gilt es vor allen Dingen, keine Zeit zu verlieren. Wir müssen einen Plan haben, uns zu rächen.«
»Und zugleich die Reichtümer des Deutschen an uns zu bringen.«
»Natürlich, ich denke, zu beiden werden sich die Tuareg gebrauchen lassen.«
»Inwiefern?«
»Sie mögen den Deutschen überfallen.«
»Denkst du, sie dazu zu bringen?«
»Ja.«
»Das wäre der eine Teil und der andere die Rache?«
»Hängt eng mit dem vorigen zusammen. Die Tuareg überfallen den Deutschen, wir aber schieben die Schuld auf die Beni Hassan.«
»Donna und Doria, das geht.«
»Natürlich geht es. Es ist sehr leicht. Kavenak wird gezwungen sein, sie zu züchtigen. Wir beide machen die Führer. Dabei bitte ich mir den alten Halunken, den Sheikh und diesen Sadi aus, und du kannst die Bedingung machen, dass dir Liama überlassen wird.«
»Sie ist mir auf diese Weise sicher«, rief der Cousin triumphierend. »Sprechen wir mit den Tuareg.«
»Geduld. Ehe es zu dieser Katastrophe kommt, haben wir 2 Wochen Zeit, da erst dann der Deutsche kommt. Das lässt uns Gelegenheit, den Auftrag zu lösen, welchen mir der Gouverneur übergeben hat.«
»Du meinst in Beziehung auf den Marabu?«
»Ja, wir suchen ihn auf.«
»Wie weit ist es hin zu ihm?«
»Mit unseren müden Pferden werden wir sicherlich 5 Tage brauchen.«
5 hin und 5 zurück macht 10. Da können wir 4 Tage bleiben.«
»Vielleicht ist es in kürzerer Zeit abgetan. Es kommt darauf an, ob das Glück uns begünstigt oder nicht. Ruhe dich jetzt aus. Ich werde mit den Tuareg verhandeln. Dann trennen wir uns von ihnen.«
Während er sich zu den schwarzen Söhnen der Wüste begab, legte sein Verwandter sich in den Sand, um die letzt erlebten Stunden nochmals an sich vorübergehen zu lassen. In seinem Inneren glühte, kochte und tobte es von Liebe, Hass und Rachgier. Er liebte die schöne Maurin mit einer Glut, welche nahe daran war, ihn unzurechnungsfähig zu machen. Der Wunsch, sie zu besitzen, war in ihm fast zur Manie geworden. Vielleicht war sein Körper nicht kräftig genug, dem Sonnenbrande der Wüste zu trotzen. Sein Gehirn war nicht widerstandsfähig. Und so hatte diese Liebe so in ihm Platz gewonnen, so dass alle seine Gedanken nur auf sie gerichtet waren. Natürlich dachte er im Gegenteile davon nur mit wildestem Hass an den, welcher ihm die Geliebte weggenommen hatte. Es dünkte ihm eine Seligkeit, diesen Menschen zu töten, und er nahm es sich vor, dies bei der ersten Gelegenheit zu tun. So lag er da im tiefen Sande, unbekümmert um die Unterredung der anderen. Er gab nur seinen Leidenschaften und Begierden Audienz, bis ihn ein Ruf Richemonts aus seinen wilden Gedanken schreckte.
»Auf, wir sind fertig!«
Als er sich erhob, sah er die Tuareg zu Pferde sitzen. »Salam«, riefen sie ihm kurz zu.
»Salam«, antwortete er instinktmäßig.
Dann stoben sie auf ihren Rossen davon, dem Süden entgegen. »Brechen wir auch gleich auf?« fragte er.
»Natürlich«,
antwortete Richemont. »Bist du mit ihnen einig geworden?«
»Vollständig.«
Dieses Wort wurde mit einem tiefen Seufzer gesprochen, welcher deutlich verriet, dass der Sprecher seine Absichten vollständig erreicht habe. »Was hast du mit ihnen ausgemacht?«
»Sie reiten der Karawane bis zum Brunnen Ben Abu entgegen und ziehen unterwegs so viele Tuareg an sich, als es notwendig sind, die Männer der Karawane zu überfallen und zu töten. Dann begleiten sie dieselbe, natürlich unbemerkt, über Radames und Tugut bis auf das Gebiet der Beni Hassan, wo der Überfall stattfindet.«
»Wir sind dabei?«
»Natürlich.«
»Was erhalten wir?«
6 Kamelladungen, welche wir uns auswählen können.«
»Ist das nicht zu wenig?«
»Ah, zu viel. Wir nehmen natürlich die Ladungen, welche am kostbarsten sind. Das Übrige gehört den Tuareg. Außerdem beanspruchen sie die Waffen und Tiere. Hauptsache aber war ihnen die Rache an dem Beni Hassan.«
»Wird der Gouverneur glauben, dass diese die Räuber gewesen sind?«
»Dafür lass mich sorgen. Steige jetzt auf. Unser Weg ist weit, und es ist sehr leicht möglich, dass wir verfolgt werden.«
Einige Minuten später ritten sie davon, dem Norden zu, gerade entgegengesetzt der Richtung, in welcher die Tuareg ihren Platz verlassen hatten. Da, wo die Höhen des Aures-Gebirges im Westen des Wadi el-Arab sich nach Südosten allmählich zur Ebene niedersenken, sind sie von tiefen, steilen Einschnitten und Schluchten zerrissen, welche das Gebirge nur sehr schwer zugänglich machen. In diesen Schluchten haust der Löwe und der schwarze Panther. Das Geschrei der Hyänen und Schakale erschallt des Nachts, und nur selten trifft man einen Menschen, welcher es wagt, in die tiefe und gefährliche Einsamkeit dieser Gegend einzudringen. Ein einziger Ort war hiervon ausgenommen. Stieg man im Tale des Wadi Mahana empor, so gelangte man an einen mit außerordentlich starken Baumwuchse bedeckten Vorberg, welcher wie ein riesenhafter Altan aus der Masse des Gebirges trat. Der ihn bedeckende Wald gab ihm ein düsteres Aussehen, aber von diesem Dunkel strach ein glänzend weißer Punkt ab, welchen man oben fast auf der Spitze des Berges bemerken konnte. Es war dies ein weißgetünchtes Bauwerk, klein und unscheinbar, aber doch berühmt im Umkreise von vielen, vielen Meilen. Dort oben hauste der fromme Marabu Hadschi Omana, zu dessen Wohnung Tausende pilgerten, um dort ihr Gebet zu verrichten und dann mit dem Bewusstsein heimzukehren, eine Allah wohlgefällige Handlung getan zu haben.